NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. August 1861. Der Geburtstag des Unternehmers Albert Böhringer.
Wie wird man ein erfolgreicher Unternehmer? Man benötigt ein paar passende Gene.
Es gibt nicht das Gründergen. Es gibt allerdings verhaltensgenetische Studien, auch in der Gründungsforschung. Und die zeigt eigentlich regelmäßig, dass es schon eine genetische Basis zu geben scheint, so 30-40%. Wir wissen aber nicht, an welchen Genen das direkt liegt.
Und wie wird man eine Unternehmerlegende? Mit ungewöhnlichem Erfolg und jeder Menge Anekdoten.
Also, es gibt eine ganze Sammlung von Anekdoten über Albert Böhringer. Geradezu legendär muss seine große alte Taschenuhr aus Silberdoublet gewesen sein, die wir heute noch besitzen in der Sammlung, an deren Aufziehvorrichtung ein Bierflaschengummi prangte, das verhindern sollte, dass die Uhr versehentlich aus der Tasche rutschte.
Diese Uhr scheint so manches Mal über Wohl und Wehe einer morgendlichen Begegnung mit Albert Böhringer entschieden zu haben, denn er kontrollierte häufig die Pünktlichkeit seiner Mitarbeiter und unterschied dabei auch nicht zwischen leitenden Angestellten und Arbeitern.
So traf auch Schwiegersohn Julius Liebrecht der Zorn, als dieser einmal unter den Nachzüglern war und freundlich »Guten Morgen, Vater« sagte. Und dann kam die lakonische Antwort von Albert Böhringer.
»Prokuristen, die zu spät kommen, grüße ich nicht.«
Manchen Firmengründern wird das Unternehmertum in die Wiege gelegt. Das könnte man auch bei Albert Böhringer vermuten, denn als er 1861 in Stuttgart geboren wird, besitzt sein Vater bereits in zweiter Generation eine ansehnliche Chemie- und Arzneimittelfirma. Aber die dritte Generation tritt ohne Albert an.
Christoph Heinrich hatte sein Unternehmen seiner Frau und seinem erstgeborenen Sohn Ernst Böhringer überschrieben und vererbt, sodass Albert erstmal keine Rolle spielte.
Dr. Michael Siebler leitet das Familien- und Firmenarchiv von Böhringer Ingelheim.
Albert Böhringer ging dann nach München zum Studium der Chemie und 1885 erwarb sein Bruder Ernst in seinem Auftrag eine kleine Weinsteinfabrik in Niederingelheim.
Die Anfänge sind bescheiden.
Es begann mit einer Belegschaft inklusive dem jungen, 24 Jahre alten Albert Böhringer damals von 28 Mitarbeitern. Dabei war auch der Vorbesitzer und der Chemiker, die ihm erstmal so unter die Arme griffen und, na, man könnte es salopp formulieren, das Laufen beibrachten in dem Unternehmen. Denn Albert Böhringer war kein Wunderkind.
Aber er hat etwas anderes.
Unternehmergeist.
Martin Obschonka forscht darüber, wie erfolgreiche Unternehmer denken und handeln.
Ich bin Juniorprofessor für Gründungs- und Innovationspsychologie an der Universität des Saarlandes. Und die Forschung zeigt nun, dass klassische Unternehmertypen oft eher höher in Extraversion, also aus sich herausgehend proaktiv, höher in Gewissenhaftigkeit, auf Ordnung achtend, höher in Offenheit, also kreativ, Kreativität ist sehr wichtig für Unternehmertum, emotional stabil, mit Risiken gut umgehen können, den Stress gut bewältigen können, aber dann eher diese Ellenbogenmentalität und das zusammen bildet oft diese Persönlichkeitseigenschaften von Unternehmern und Gründern.
Wie war Albert Böhringer als Unternehmer?
Er war zielstrebig, immer wieder daran zu glauben, dass es weitergeht und dass man mit Zuversicht und Ausdauer wirklich zu seinem Ziel kommt. Die Idee oder die Vision, kann man da fast schon sagen, die hat er konsequent verfolgt.
Zuversicht und Ausdauer braucht Albert Böhringer bereits wenige Jahre nach seiner Firmengründung.
1892 stirbt sein Bruder Ernst plötzlich und das väterliche Unternehmen geht verloren. Albert ist sehr, sehr knapp mit den finanziellen und Ausstattungsmitteln seines Unternehmens.
Denn neben der Produktion von Weinsäure versucht er, Zitronensäure herzustellen.
Die damals lukrativ war für die Lebensmittelindustrie.
Doch nach dem Tod seines Bruders fehlt ihm jegliche finanzielle Unterstützung für seine Entwicklungsabteilung.
Er versucht aber weiterhin, Zitronensäure herzustellen. Und da passiert bei einem Versuch Folgendes. Am Ende schwimmt eine etwas übelriechende Flüssigkeit drin, das war Milchsäure. Jetzt hätte man als Normaler gesagt, es hat keinen Sinn, das wird nichts.
Aber hier unterscheidet sich womöglich wieder der Unternehmer vom Normalo.
Es gibt eine Forscherin, die Sara Sarasvati, und die hat eine ganz berühmte Theorie entwickelt, die also beschreibt, wie sehr erfolgreiche Unternehmer denn nun denken und handeln. Und da ist ein wichtiges Merkmal das sogenannte Lemonade-Prinzip, das Limonaden-Prinzip. Das heißt eigentlich, wenn das Leben dir Zitronen gibt, versuche Limonade draus zu machen.
Das klappt sogar mit übel riechender Milchsäure.
Er hat begonnen, auf der einen Seite die Verfahren zur Herstellung von Milchsäure zu verfeinern, auf der anderen Seite einen Markt zu erschließen.
Böhringer verkauft seine Milchsäure an Lebensmittelhersteller, Gerbereien und Färbereien und stellt selbst Produkte damit her, zum Beispiel Limonade.
Oder das erste Patent 1895, ein Backpulver auf Basis von Milchsäure. Und 1895 ist auch das Jahr, in dem die Produktion in industrietechnischem Umfang beginnt. Und das war das große Glück, denn jetzt war wirklich der Punkt gekommen, an dem Geld verdient wurde in Niederengelheim. Die Milchsäure wurde einmal von einem Firmenhistoriker auch als Goldesel oder Dukatenesel beschrieben.
10 Jahre nach der Entdeckung der Milchsäure produziert Böhringer auch Alkaloide.
Pflanzenbasen oder wir könnten auch sagen Pflanzengifte. Und um Ihnen einen Begriff zu geben davon, was wir unter Pflanzengifte als Chemiker verstehen, so will ich Ihnen die einzelnen nennen. Zum Beispiel Koffein, Thein, Theobromin, Kokain, Morphin, Eserin und wie sie alle heißen mögen.
Heinrich Wieland, Chemiker bei Böhringer und späterer Nobelpreisträger, hat das mal so zusammengefasst.
Wir machen an Pflanzenbasen alles das, was auf ihn endet. Mit Ausnahme der bekannten Hilfsmittel Gutalin und Imalin, die bekanntlich keine Arzneimittel, sondern Stiefelwichse sind.
Das wird weiter ausgebaut und wird auch erfolgreich. Und dann kommt es dazu, dass das heutige Kerngeschäft von Böhringer Ingelheim, nämlich das Geschäft mit den pharmazeutischen Spezialitäten, sprich den verschreibungspflichtigen Medikamenten, 1915 beginnt mit dem Schmerzmittel Laudanon, einem Schmerzmittel, das zusammengesetzt war aus 6 Alkaloiden des Opium. War kein großer Erfolg, aber es war der Einstieg.
Und da ist das vielleicht ein besonders gutes Beispiel, dass dort beides zusammenkam. Dieser Forscherdrang, dieser Innovationsdrang, aber auch der Unternehmergeist. Sachen wirklich auch als Produkt zu entwickeln, auch anzuwenden, das Potenzial zu sehen und vielleicht in größerem Stile auch zu wachsen mit meiner Firma. Und das haben wir auch eher selten in Deutschland. Die Gründungen bleiben doch oft eher klein.
Was zeichnet erfolgreiche Unternehmer wie Albert Böhringer aus?
Die Forschung und auch teilweise unsere Studien zeigen auch, dass Unternehmer oft bessere soziale Kompetenzen haben, und zwar schon in der Kindheit und Jugend. Ich muss andere führen können, ich muss Vertrauen aufbauen, ich brauche diese Perspektivenübernahme. Das sind alles grundlegende soziale Kompetenzen.
Die hat er gehabt, auf jeden Fall. Sobald Geld im Hause war, hat er gegeben und man darf auch, glaube ich, sagen, zurückgegeben. Denn er hatte 10 Jahre lang auf die Treue und den Zusammenhalt seiner Mitarbeiter mit ihm und seiner Familie bauen können. Und als es dann soweit ist, hat er dann auch angefangen, seine sozialen Einrichtungen zu realisieren.
Von der Betriebskrankenkasse über die Arbeitsunfähigkeitsversicherung bis zum bezahlten Urlaub.
Und um sicherzugehen, dass seine Mitarbeiter auch wirklich in den Urlaub zur Erholung fuhren und nicht die Tage zu Hause auf ihren Äckern, auf den Spargeläckern oder in den Weinbergen verbrachten, musste jeder eine Ansichtskarte vom Urlaubsort an den Firmeninhaber schreiben. Die nächste Anekdote wirft auch noch mal ein bezeichnendes Licht auf das Wesen von Albert Böhringer. Eines Morgens war also bei der Pünktlichkeitskontrolle der alte Heckenbänder an der Reihe, der wohl sehr bekannt war im Unternehmen, der 8:10 kam, ein Pfeifchen geschmaucht hat dabei. Plötzlich sah er eine Taschenuhr wohl vor seinem Gesicht baumen und hörte:
Sie sind entlassen. So Leute wie Sie kann ich in meinem Betrieb nicht gebrauchen.
Dann hat sich wohl der Heckenbänder einfach umgedreht und ist nach Haus gegangen. Und seine Kollegen in der Fabrik, die wollten das überhaupt nicht glauben, denn er war schon lange angestellt. Und die haben dann gesagt, sicher werde ihn der Chef, der doch ein weiches Herz habe, morgen zurückholen. Und so war es dann auch. Am nächsten Morgen wurde dem tags zuvor Entlassenen mitgeteilt:
Sie können wiederkommen. Es war nicht so gemeint.
Und jetzt kommt's. Der Heckenbänder kam nicht. Und Albert Böhringer musste selbst zu ihm fahren und ihn abholen. Und zu seinen Kollegen soll dann Heckenbänder andern tags gesagt haben:
Ich wäre nie mehr gekommen, wenn mich der Kommerzienrat nicht persönlich wiedergeholt hätte. Ich habe auch meinen Stolz. Und der Kommerzienrat hat mir recht gegeben. Er hat sogar gesagt:
Ich hätte es genauso gemacht.
In einem Strafbuch kann man auch alle Vergehen nachlesen. Zum Beispiel:
10 Pfennig Strafe für die Vernachlässigung eines kranken Pferdes.
5 Pfennig wegen Werfens mit Gewichtsteilen. 1 Mark wegen Trunkenheit.
Er hat Ihnen, seine Mitarbeiterin, schon deutlich gezeigt, auf was er Wert legt. Er war streng, aber gerecht.
Das ist durchaus auch schlüssig, denn wenn man nur auf Harmonie bedacht ist und nur auf Wohlbefinden, kommt man wahrscheinlich als Gründer nicht sehr weit. Das klingt vielleicht wie ein Paradox, so ein bisschen ein schwieriger Typ zu sein und sozial sich auch zu verhalten, aber das denken wir gar nicht und wir finden, das ist so die gesunde Mischung, die einen klassischen Unternehmer eigentlich auch ausmachen sollte.
Er hatte ein unternehmerisches Gespür für gute Mitarbeiter. Er war sehr offen für brillante Köpfe und auch für Querdenker. Das hat ihn, glaube ich, auch ausgezeichnet. Er hat den Ersten Weltkrieg, den Vertrag von Versailles, die Besetzung durch Frankreich, die Ausweisung aus Niederingelheim nach Hamburg, die Rückkehr, dann die Hyperinflation, die Weltwirtschaftskrise mit dem Börsencrash, dem Schwarzen Freitag in New York und der darauf folgenden Arbeitslosigkeit. Also das alles hat er sehr gut gemeistert. Und eines war ihm ganz, ganz wichtig: der Erhalt des Unternehmens in der eigenen Familie. Da war er leidgeprüft durch den Tod seines Bruders, als dann das Unternehmen an dessen Kompagnon Friedrich Engelhorn fiel. Firmen außerhalb zu gründen mit Beteiligungen, also allem, was denkbar war, da war er sehr offen. Aber Böhringer Ingelheim bleibt in der Familie und es ist bis heute ein familiengeführtes Unternehmen. 100%.
Was als kleine Weinsteinfabrik begann, ist mittlerweile ein Pharmakonzern mit rund 8.500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 14 Milliarden Euro. Nach und nach hat Albert Böhringer sein Unternehmen an die nächste Generation weitergegeben. Michael Siebler, Leiter des Firmen- und Familienarchivs.
Er konnte loslassen. Ja, er hat sich wirklich zurückgezogen und hat nicht mehr, wie man das heute vielleicht manchmal erwarten würde, salopp formuliert, reingepfuscht ins Geschäft.
Als er 1937, 2 Jahre vor seinem Tod, das Unternehmen endgültig an die beiden Söhne und an seinen Schwiegersohn übergibt, arbeiten dort rund 1.000 Mitarbeiter. 155 Jahre nach Albert Böhringers Geburtstag suchen Wissenschaftler wie Martin Obschonka weiter nach dem, was er wohl hatte: Gründergeist.
Scheinbar fehlt es in Deutschland oft so ein bisschen an Unternehmergeist, auch an der Risikobereitschaft. Generell wissen wir von der Forschung eben noch viel zu wenig, wie sich Unternehmergeist über den Lebenslauf, in der Kindheit, in der Jugend überhaupt entwickelt. Und auf welche Kompetenz kommt es dort besonders an? Oder ist es ein bestimmtes Set an Kompetenzen? Und sowas wollen wir gerne weiter erforschen.
Albert Böhringer war kein Wunderkind. Er entwickelte Geschick, Durchsetzungsfähigkeit und Beharrlichkeit und unternehmerische Weitsicht. Und diese Eigenschaften, gepaart mit eben dem festen Glauben an das Gelingen und die Zuversicht in schier hoffnungslosen Lagen, bildeten die Grundlage für sein Lebenswerk. Eben dieser Aufstieg von der kleinen Weinsteinfabrik hin zu einem größeren Unternehmen. Und heute haben wir ein weltweites Unternehmen, das erfolgreich forschend tätig ist in der Pharmaindustrie.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Albert Böhringer, der am 11. August 1861 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.